Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode von Weltwach Plus, unserem Format speziell für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs, für euch als kleines Dankeschön für eure Unterstützung. Also vielen, vielen Dank dafür. Dieses Mal zu Gast ist Caro North, eine Alpinistin und Extrembergsteigerin und Bergführerin. Und ich möchte jetzt gar nicht so viele Worte zu ihr verlieren, denn das tue ich gleich noch bei meiner Einführung, die ich bei Instagram gegeben habe. Denn auch dieses Gespräch haben wir wieder als Livestream geführt, als Travel Talk bei Instagram. Und das hier ist der Mitschnitt, den wir euch gerne bereitstellen möchten. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Mir hat ganz besonders gut gefallen die Leidenschaft, die Caro versprüht für die Berge und die man fast in jedem ihrer Sätze verspürt. Viel Spaß, los geht's. Hallo zusammen, guten Abend und herzlich willkommen zum neuen Weltwach Travel Talk. Dieses Mal mit Caro North. Caro ist Alpinistin, sie ist Kletterin, sie ist Bergführerin und sie ist normalerweise den Großteil des Jahres unterwegs auf alpinen Expeditionen in alle Welt. Also nach Albanien, nach Indien, nach Argentinien, Patagonien, Iran, Alaska und so weiter und so fort. Also sie ist richtig viel unterwegs und aber natürlich auch sehr, sehr viel in den Bergen ihrer Wahlheimat in der Schweiz. Und ganz aktuell ist Caro, und wir werden sie auch gleich dazu holen in ein, zwei Minuten, ganz aktuell ist Caro zu alledem auch noch das Gesicht der EOFT, der European Outdoor Film Tour. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist eine der Veranstaltungen schlechthin meiner Meinung nach, wenn es um Outdoor-Themen geht, um inspirierende Geschichten von großen Abenteuern. Und diese Filmtour geht dieses Jahr in dieser aktuellen Saison, die jetzt bald losgeht, in die 20. Runde, glaube ich. Also zumindest gibt es diese Filmtour seit 20 Jahren mittlerweile. Und seit zwei Jahrzehnten, wie gesagt, gibt es dort Filme über große Abenteuer. Und so ist es dieses Mal auch. Und jetzt im Jahr 2021 ist bei dieser Tour eben dabei zum einen Caro North oder Caro North, sie ist dort vertreten, zum anderen aber auch Jonas Deichmann zum Beispiel, der war bei uns hier im Travel Talk bei Weltwach und auch bei Weltwach Plus auch schon mal mit dabei im Stream. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir eines der Gesichter der aktuellen Tour jetzt hier heute Abend auch bei uns begrüßen dürfen. So. Und jetzt genug der Vorrede. Ich lade mal die liebe Caro mit ein. Kleinen Moment bitte. Wenn es passiert, kommentiert ihr schon, die Filme sind immer fantastisch bei der EOFT, so wird es bestimmt auch dieses Mal sein. Und da hat es auch geklappt. Caro, hallo, guten Abend.
Hallo, hallo.
Sehr schön. Kannst du mich gut hören?
Ja, ich kann dich super hören. Du mich auch?
Sehr schön, ja, es passt perfekt, es klingt gut. Das ist schon mal ein Moment der Erleichterung, wie alle wissen, die hier öfter bei uns beim Travel Talk dabei sind. Sehr schön, dann kann uns nichts mehr aufhalten. Wo treffe ich dich denn heute?
Ich bin in Zermatt gerade.
Ah, okay. Und wahrscheinlich dann zum Bergsteigen, nehme ich mal einfach an.
Ja, ich bin heute früh schon um 3 Uhr früh aufgestiegen und aufgestanden und gefrühstückt. Ja. Und wir waren auf der Dufour-Spitze. Das ist so der höchste Berg hier in der Gegend. Und ich war mit einem Gast unterwegs.
Wie lange dauert so eine Tour dann?
Also wir sind um 3 gefrühstückt, um 4 sind wir losgelaufen und dann waren wir um 11 Uhr auf dem Gipfel und dann sind wir abgestiegen und den letzten oder einen großen Teil vom Abstieg haben wir dann mit dem Gleitschirm gemacht. Das ist sehr angenehm, da muss man nicht so viel laufen.
Habe ich vor wenigen Wochen das erste Mal gemacht, natürlich nicht selbst als Pilot, sondern dann als Anhängsel, aber war auch schon aufregend genug.
Ja, das ist mega, gell? Also es ist besser als laufen.
Ja, aber auch stressiger als laufen, will ich mal so sagen. Zumindest, wenn man mit einer latenten Höhenangst versehen ist. Aber es war ein tolles Erlebnis.
Sehr gut.
Wie oft warst du schon auf diesem Gipfel? Wahrscheinlich ja relativ häufig, ne? Weil du ja als Bergführerin unter anderem auch arbeitest.
Ja, genau. Das ist schon einer von den klassischen Gipfeln, den man als Bergführer macht. Das ist nicht so ein ganz einfacher. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung für haben. Aber ich war schon öfters da oben, ja. Okay. Das ist ziemlich weit, da muss man ziemlich weit laufen. Das charakterisiert die Dufour-Spitze so.
Und bist du jetzt total erschöpft, weil du so früh aufgestanden bist und so einen langen Tag hattest? Oder kann dir das eigentlich gar nichts anhaben, so ein Spaziergang auf irgendeinen Gipfel, auch wenn es ein bisschen länger ist?
Nee, es geht eigentlich, vor allem, da ich das mit dem Gleitschirm runtergeflogen sind. Weil sonst hätten wir 5 Stunden mehr, wären wir 5 Stunden mehr gelaufen. Und das ist halt schon richtig viel mehr dann.
Und den Gleitschirm, schleppst du den dann hoch oder wird der irgendwie parallel von irgendeinem Sessellüfter hingeschafft oder wie funktioniert das?
Na, Sessellüfte gibt's ja leider nicht mehr.
Dachte ich mir. Also na, den heißt nimmt man, schleppen.
Ja, den nimmt man mit oder beziehungsweise lässt ihn irgendwo liegen oder was auch immer.
Ja, okay, sehr schön. Ja gut, das ist ein Gipfel, den du jetzt schon des Öfteren erkundet hast. Ich würde gern einsteigen in unser Gespräch mit einem Land, in dem du schon des Öfteren unterwegs warst für deine Expedition. Und zwar Indien. Das ist ein Land, das ich auch zumindest einmal schon besucht habe. Und ich habe gelesen, du warst mehrmals schon dort und unter anderem einmal mit zwei Freundinnen aus den USA. Nämlich, ich muss sie mal ablesen, Whitney Clark und Josie McKee. Nur damit du weißt, von welcher Expedition ich da jetzt auch gerade spreche. Wohin genau hat euch diese Tour geführt?
Also das hat uns ins Kaschmir verschlagen. Das Kaschmir ist eine Region im indischen Himalaya. Und es ist insofern speziell, weil die Region war lange Zeit gesperrt überhaupt für alle Touristen. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis sie das überhaupt aufgemacht haben. Und das heißt, es gibt dort ganz viele Berge, die unbestiegen sind. Das heißt, wo noch niemand auf dem Gipfel war. Oder auch einfach Berge, wo man noch neue Linien besteigen kann. Und das macht das Ganze halt ziemlich speziell. Also für mich ist das halt volles Abenteuer, weil du hast ganz wenig Infos, es gibt keine Karten, so wie man das hier in Europa kennt. Und ja, du fährst da wirklich hin und schaust mal. Und manchmal geht halt was und manchmal geht nicht. Und mit den zwei Mädels war das eine ziemlich abenteuerliche Expedition.
Wegen der zwei Mädels oder weil die Gegebenheiten vor Ort sehr abenteuerlich waren?
Weil die Gegebenheiten vor Ort sehr abenteuerlich waren. Und dann ist es natürlich auch speziell, wenn du nach Indien reist, als nur eine reine Frauenexpedition. Weil dort ist es schon so, dass die Macher sind, sind halt die Männer. Und dass Frauen so Sport machen und einfach ihr Ding durchziehen alleine, nur in einem Frauenteam, das gibt's fast gar nicht. Und wir gehen da ja in Törfer, die sind ganz weit hinten im Himalaya drin, da haben sie eh noch nie irgendwie Ausländer gesehen. Und dann drei Frauen da zu sehen, ist für die schon mega speziell. Ja. Und
musstet ihr dann erstmal Verständnis schaffen, euch erklären? Oder wie ist das dann abgelaufen? Oder hat sich die Verwunderung eh nach 3-4 Minuten erledigt gehabt in den meisten Fällen?
Ja, die wollen schon immer wissen, was wir machen. Und ich meine, für die ist das unverständlich, warum wir auf Berge klettern. Aber das ist in so Ländern eh so. Wenn die Leute noch damit beschäftigt sind, einfach sich um ihr tägliches Brot zu kümmern, also da gibt's ganz viel Landwirtschaft, dann verstehen die halt nicht, warum du auf den Berg kletterst. Ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd. Und wir haben da natürlich eine mega gute so Connection mit den Frauen dort vor Ort, was, glaube ich, so die männlichen Bergsteiger gar nicht so hinkriegen, weil eben wir werden da aufgenommen und mit in die Küche genommen und uns wird gezeigt, wie die das machen, und das ist mega schön. Und das ist für mich ein ganz großer Teil von meinen Expeditionen, auch das Kulturelle. Ich könnte nicht nur hingehen, irgendwas klettern und dann wieder weggehen, sondern für mich ist das ganz wichtig, auch die Kultur kennenzulernen. Das ist für mich eine Form von Respekt, auch sich für die Kultur zu interessieren.
Ja, und ich glaube, genau das, du hast ja diese abgelegenen Dörfer angesprochen, das waren nomadisch lebende Menschen, bei denen ihr dort ja auch untergekommen seid und die euch ja genau diese Art von Einblick, die du dir auf deinen Expeditionen erhoffst, ja auch ein Stück weit zumindest gewährt haben.
Ja, voll, also die leben wirklich in Zelten und die haben uns dann gezeigt, wie sie ihre Butter machen aus der Milch von den Ziegen, die sie dabei haben, und das ist schon beeindruckend, weil ja, so Formen Butter zu machen gibt's bei uns jetzt gar nicht mehr. Und sie schlagen das halt einfach mit einem Stock in einem Kessel. Und das ist schon der Wahnsinn. Und ganz viele von den Nomaden haben uns dann auch geholfen, unser Zeug mit reinzutragen. Also, weil eben, wenn du halt für einen Monat auf Expedition gehst, dann kannst du einfach nicht so viel Material tragen und essen, dass das halt du selber tragen kannst. Da brauchst du ganz viel Hilfe einfach.
Du hast gerade angesprochen, dass es in eine Region ging, in der viele Berge noch unbestiegen sind, in der noch nicht alles komplett durchkartografiert und abfotografiert und in irgendwelchen Blogs beschrieben ist. Wie sucht man sich in so einer Region dann den passenden, den richtigen Berg aus?
Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber meistens hat man die Ideen entweder von einem Foto, was man gesehen hat, oder von vielleicht anderen Leuten, die da schon mal hingegangen sind. Aber oft weiß man gar nicht, ob der Fels dann wirklich so gut ist, wie er ausschaut, oder ob das viel schlechter ist. Und das ist schon viel Abenteuer. Also man sucht sich das aus und es ist viel Recherche. Wir arbeiten viel auch mit Google Maps zum Beispiel, weil das ist mittlerweile so gut, dass du da auch zu den Formen von den Bergen dir anschauen kannst. Aber im Endeffekt so die letzten Kleinigkeiten, das weiß man einfach nicht. Und man fährt da wirklich hin, hoffend, dass es guter Fels ist, hoffend, dass es gut zum Klettern ist. Und es kann aber auch manchmal sein, dass es voll schlecht ist. Aber ja, das Risiko geht man ein, und das ist halt auch eine Form von Abenteuer, nicht alles zu wissen. Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig.
Das beantwortet auch schon eine Frage, die ich noch gestellt hätte, nämlich welche Rolle es für dich spielt, dass es jetzt in diesem Fall und ja auch in vielen anderen Fällen bei deinen Expeditionen sich um eine Erstbesteigung gehandelt hat. Also ist das dann eher eine Ego-Frage, weil man unbedingt die Erste sein möchte? Aber du hast das eigentlich ja schon gerade sehr schön beschrieben, ne? Dass es oftmals bei den bekannteren Gipfeln mittlerweile sicherlich immer noch eine sportliche Herausforderung ist, völlig klar, weil die körperliche Leistung und auch die Anforderungen an den Willen und so weiter, die sind natürlich alle immer noch da, auch wenn es zum Teil vielleicht auch Infrastruktur oder Sicherungsseile oder sonst was gibt. Aber ein Faktor ist dort eben nicht mehr gegeben, nämlich dieses Unbekannte, weil im Zweifel, also klassisches Beispiel beim Everest, da ist ja mittlerweile jeder Meter 100.000-fach abfotografiert worden. Da weiß man ja im Zweifel, wenn man das wissen möchte, wahrscheinlich ganz genau, was einen erwartet. Und ich verstehe dich so, dass du genau nach dem Gegenteil davon suchst.
Ja, genau. Also ich suche wirklich so das Abenteuer. Und sowohl psychisch als auch physisch ist das eine ganz andere Anforderung, wenn man nicht weiß, was in den nächsten Metern auf einen zukommt. Weil wenn man Touren klettert, die sind schon begangen, dann hat man sozusagen Topos. Das sind wie so Karten gezeichnet von dem, wo es lang geht. Und wenn wir bei einer Tour erst begehen, dann haben wir das nicht. Dann müssen wir unseren Weg da durchfinden. Und es kann auch sein, dass du irgendwann irgendwo reinkletterst und es geht nicht weiter. Da ist eine blanke Wand. Und dann musst du halt wieder umdrehen und einen neuen Weg suchen. Also das ist psychisch einfach viel anstrengender, weil du weißt gar nicht, welche Schwierigkeit hat die nächste Seillänge, das nächste Stück, was wir klettern müssen. Wie ausgesetzt ist das? Kann ich da meine Sicherungen unterbringen? Das ist was ganz anderes, als wenn du weißt, worum es eigentlich geht.
Und das Gleiche gilt ja zum Teil durchaus auch schon gar nicht mal nur für den Aufstieg, sondern auch für die Reise hin zum Berg. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, dir geht's durchaus auch darum, nicht nur schnell auf den Gipfel hoch und irgendwie dann schnell wieder weg, sondern durchaus auch unterwegs zu sein im Land, Menschen zu treffen und so weiter. Aber auch das Abenteuer kann ja schon weit unterhalb des Gipfels und selbst weit unterhalb des Fußes dieser Berge losgehen, nämlich eben bei der Annäherung. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch bei dieser konkreten Expedition da ja auch schon einiges los war, als ihr euch dem Berg angenähert habt.
Ja, da ging auch mal wieder so einiges schief. vor allem so im Himalaya und so in den Ländern ist das oft so, dass viel schief geht. Was für uns so das Dramatischste war, dass wir mussten einen riesigen Fluss queren und den haben wir mit einer Seilbahn gequert. Und da haben wir unsere ganzen Taschen reingetan. Und bei diesem ganzen Verladen ist eine von den Taschen, eine von unseren großen Duffelbags, einfach mitten in den reißenden Fluss gefallen. Also es sind einfach mega starke Flüsse. Und dann schwimmt die Tasche halt weg und wir so, oh nein. Und es war die Tasche mit Josies ganzem Klettermaterial, also Josies ganzem personellen Material. Und wir so, boah, ohne das ist eine Expedition nicht möglich. Es ist einfach viel zu gefährlich, in die Höhe zu gehen, in die Kälte, ohne angepasstes Material. Und dann sind wir tatsächlich mit dem Jeep den ganzen Fluss abgefahren, um dieser Tasche nachzukommen. Und und wir haben sie dann immer wieder so aufpoppen sehen im Wasser.
Also so eine wilde Verfolgungsjagd, so stelle ich mir das jetzt vor, dort über die Holperpisten am Flussufer.
Für uns war einfach klar, wenn nicht, ist die Expedition gelaufen, weil in Indien bekommst du kein Material. Also da bekommst du nicht neues Material. Deswegen war halt irgendwie klar so, oh. Und dann tatsächlich, die wussten das auch, die Einheimischen, dass es irgendwo mal so eine Stromschnelle gibt, da wird der Fluss ein bisschen enger. Und da hat sie ihn an den Rand gespürt und dann haben wir sie tatsächlich wieder rausgefischt. Unglaublich. Hätte niemand gedacht.
Was für Glücksgefühle das gewesen sein
muss. Ja, Wahnsinn.
Also ich verstehe dich so, diese Seilbahn, das war jetzt nicht so eine Zugspitzenseilbahn, sondern wahrscheinlich so eine ganz wilde Konstruktion, so eine Art Flying Fox, ne? Also ein Drahtseil mit einer Kiste wahrscheinlich, die ja irgendwie an so einem Flaschenzug oder sowas, an so einer Winde baumelte. Und damit ging es dann wahrscheinlich rüber.
Ja, das ist so ein Drahtseil und mit so einer Kiste. Und sie selber, die Leute von dort, die binden sich einfach wie so ein Gürtel um, also so ein Tuch, ziehen das zu und dann haben sie verbogene Drähte, fast so wie verbogene Kleiderbügel und mit denen, die hängen sie in den Gürtel und dann in das Drahtseil.
Gut, das habt ihr auch gemacht.
Wir haben ihnen versucht zu erklären, dass ein Klettergut eigentlich viel besser wäre für sowas, aber sie fanden unsere Klettergurte auch nicht so, keine Ahnung, begeistert, also sie waren da nicht so begeistert von.
Okay, habt ihr keine Überzeugungsarbeit geleistet. Aber begeistert waren sie, glaube ich, von was anderem, das ihr dort mit beigetragen habt vor Ort. Und das war, glaube ich, bei einer anderen Flussüberquerung. Da gab es nämlich keine Seilbahn. Und auch wenn diese Seilbahn euch vor einige Probleme gestellt hat, ich glaube, bei diesem anderen Fluss hättet ihr euch genau so eine Seilbahn gewünscht.
Ja, bei dem anderen Fluss war das dann so, dann sind sie vor dem Fluss stehen geblieben und haben uns gesagt, es geht hier jetzt nicht weiter, euer Basislager ist hier. Und wir waren aber noch richtig viele Kilometer vom Berg entfernt, voll niedrig. Und wir so, nein, nein, das geht nicht. Wir müssen über den Fluss. Und dann haben sie uns erklärt, nee, das geht nicht mehr. Und früher war da Eis drüber, deswegen ging das. Aber jetzt geht es halt nicht mehr. Und wir so, natürlich geht es. Und dann haben wir mit ihnen gehandelt, dass wir halt da eine Brücke drüber bauen. Und dann am nächsten Tag, die Josie hat halt so Whitewater-Erfahrung gehabt, hat sie den Fluss tatsächlich durchquert am Morgen, weil dann war er ein bisschen weniger stark. Und das Seil auf der anderen Seite festgemacht. Und dann haben wir erstmal behilfsmäßig eine Seilbahn gebaut. Und dann haben sie unsere Klettergurte auch angezogen, um da drüber zu kommen. Das fanden sie dann echt mega cool. Haben sie dann voll die Gaudi gehabt.
Also ihr habt eine Seilbahn errichtet, weil ich meine mich zu erinnern, in irgendeinem Vortrag oder irgendwo habe ich ein Foto gesehen, da sah es für mich eher so aus, als wäre das eine richtige Konstruktion aus Holz oder so gewesen.
Ja, genau. Also wir haben erst die Seilbahn gebaut und die hat uns dann dazu gedient. Die sind dann alle mit Baumstämmen angekommen und haben dann aus den Baumstämmen wirklich eine Brücke gebaut. Und nachher ist jeder über die Brücke gegangen. Gell, die Brücken, die entsprechen keinem europäischen Standard. Das sind halt zwei Baumstämme und die sind verbunden mit irgendwelchen Hanfseilen oder einfach Ästen und da läuft man drüber. Und da gibt's auch kein Geländer und unten drunter ist ein mega reißender Fluss. Aber ja, das ist einfach so. Und da gehen alle drüber und da gehen auch die Pferde drüber. Auch wenn die sich am Anfang immer dagegen weigern, aber das sind halt so die Brücken dort.
Okay, und die Einheimischen haben so dann auch gesagt, oh ja, gar nicht so schlecht, die Brücke hier zu haben. Oder ich meine, wahrscheinlich in der nächsten Frühlingsschmelze war sie dann eh wieder weg, allerspätestens. Aber ich könnte mir vorstellen, für den Moment war es ja wahrscheinlich auch für die Menschen vor Ort ganz praktisch, leichter über diesen Fluss zu kommen.
Die haben sich voll gefreut über die Brücke. Und sie haben sie dann auch am Ende, als wir wieder zurückgegangen sind, nach 3 Wochen Expedition, abgebaut und sozusagen versteckt, damit sie eben nicht kaputt gerissen wird bei der Schneeschmelze, damit sie sie im nächsten Jahr wieder verwenden können.
Okay. Ja, so habt ihr euch also Stück für Stück, Hindernis für Hindernis, diesem Berg angenähert. Und ich glaube, also mir fällt gerade auf, ich glaube, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie spannend es ist, in solchen abgelegenen Gebieten den richtigen Berg zu finden. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht verraten, welcher Berg es am Ende war, oder? Wie er hieß, wie hoch er war und warum ihr euch diesen Berg ganz konkret ausgesucht habt.
Ja, der ist auch nicht bekannt, der heißt Arjuna und der ist 6400 Meter hoch, aber wir waren im Endeffekt auch nicht oben. Wir saßen einfach 3 Wochen im Basislager im Schneetreiben und Regen und hatten nur schlechtes Wetter. Das war ein Jahr, wo es im Himalaya mega schlechtes Wetter war, wo eigentlich alle Expeditionen irgendwie so in Anführungsstrichen versoffen sind, weil es halt so viel geregnet und geschneit hat. Und wir haben dann versucht, einen anderen Berg daneben erst zu begehen und sind da nach 2 Tagen in der Wand, mussten wir dann umdrehen wegen Schneetreiben. Und ja, das ist schon auch krass, gell? Dann hast du dich monatelang auf so eine Expedition vorbereitet, bis nach Indien und bis ins Himalaya gereist und dann sitzt du halt 3 Wochen in deinem Zelt rum und es regnet und schneit. Aber das gehört halt genauso zu dem Risiko dazu und das kann halt auch passieren. Und da muss man einfach geduldig bleiben und sich darüber ärgern hilft auch nichts.
Ja, es sagt sich dann so leicht, ne? Bringt nicht, sich drüber zu ärgern und wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, diese 3 Wochen, Tag für Tag, Morgen für Morgen, man guckt zum Himmel, immer noch alles grau. Das stelle ich mir schon wahnsinnig frustrierend vor. Wie gehst du mit solcher, also ich weiß nicht, nimmst du das als Niederlage wahr, als Scheitern oder nimmst du das ganz durch zur Kenntnis und sagst, ja gut, das ist Teil des Abenteuers, dass es halt auch einfach gar nicht erst dazu kommen kann?
Also Scheitern würde ich nicht bezeichnen, weil ich finde, das Wort Scheitern ist im Bergsteigen eh ganz ein falsches Wort, weil im Bergsteigen bedeutet umdrehen oder etwas nicht machen oft überleben oder sich nicht verletzen. Deswegen ist Scheitern für mich einfach ein Begriff, der für dem eigentlich nicht richtig ist. Aber ja, du ärgerst dich schon voll und es nagt an dir natürlich, weil ich meine, du hast davon geträumt, du hast ein Projekt dir erträumt, du hast ein Projekt erarbeitet, du hast das alles organisiert und dann sitzt du 3 Wochen im Schnee rum, so dass du es nicht mal probieren kannst, wenn du wenigstens mal die Wand probieren könntest. Aber nein, zu viel Schnee, du kannst nicht mal probieren. Und das ist schon sauhart und da gibt's auch immer wieder Hoch und Tiefs in den ganzen Expeditionen und eben, wenn du so die ganze Zeit im Basecamp sitzt und so, also dann gibt's manche Tage, da geht's gut und andere Tage, wo es einfach frustrierend ist.
Ja, wie ist dann so das Feeling im Basecamp, die Gemeinschaft? Brütet dann jede Expeditionsteilnehmerin so vor sich hin oder macht man sich's dann schön und wie QBC Sees the World hier gerade schreibt, man sitzt dann irgendwie am Lagerfeuer, erzählt sich abends Geschichten und hat sozusagen einen besseren, etwas rougheren Campingausflug wenigstens gemeinsam?
Also man versucht schon viel Spaß zu haben gemeinsam und man kommt natürlich auf unterschiedlichste Ideen. Man lernt von den Köchen. Ich habe immer angefangen, mega viel Hindi zu lernen und dann so auch mit denen gemeinsam irgendwie in Kontakt zu kommen mit den Locals. Und ja, wir denken uns immer spaßiges Zeug aus. Und was schon auch so ist, wir trainieren trotzdem weiter, weil du kannst nicht einfach nur 3 Wochen lang rumsitzen. Du kannst nicht 3 Wochen lang rumsitzen und dann eine fette Wand klettern wollen. Das funktioniert leider nicht. Schön wär's, aber das geht nicht. Das heißt, dann wird halt so trainiert, wie es geht. Also im Zelt und mit Hanteln oder was auch immer.
Okay. Ja, das ein Begriff, der mir in den Sinn kommt gerade, ist der Begriff Gipfelglück. Davon hat der Hans Kammerlander gesprochen in unserem ersten Interview. Der hat unterschieden zwischen Gipfelglück und Gipfelerfolg. Früher war er vor allem aus auf den Gipfelerfolg, einen Gipfel abhaken, ihn geschafft zu haben, vielleicht sogar als Erster oder als Schnellster oder sonst irgendwas. Irgendwann stand für ihn eher das Gipfelglück im Vordergrund. Oben zu stehen, langsam sich, ähnlich wie du es gerade so schön beschrieben hast, anzunähern, sich mit der Region gegebenenfalls auch auseinanderzusetzen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mal Gipfelglück, den Gipfel gar nicht erreicht zu haben, aber eben mit Glück und Sachverstand und Smartheit rechtzeitig umgekehrt zu sein. Worin besteht für dich denn das größte Glück bei so einer Expedition? Also worum geht's dir? Ist es schon, also es sagt sich natürlich, ist ja auch schön und sinnvoll zu sagen, Scheitern ist ein nicht korrekter und nicht angemessener Begriff. Aber ist es am Ende doch so, dass für dich der idealerweise entscheidende Moment der Moment auf dem Gipfel ist? Oder ist dieser Gipfel eigentlich nur ein Vorwand, um aufzubrechen, und eigentlich geht's um ganz andere Dinge?
Also es ist schon beides. Also wir haben schon auch so den sportlichen Ehrgeiz, den Gipfel zu klettern und den Anreiz, das machen zu wollen. Also das ist schon sicherlich was Wichtiges nach wie vor. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es, dass du von der Expedition unverletzt, lebendig und immer noch als Team zurückkommst. Weil, hey, ich glaube, das kennen ganz wenige Leute, einfach sechs Wochen lang mit den gleichen Leuten auf so engem Raum zusammenzusitzen. Und da gibt's kein Fernsehen, da gibt's kein Handy, da gibt's kein Internet, da gibt's nichts, gell? Mhm. Und das ist schon eine ganz spezielle Verbindung, die du mit so Leuten auch hast. Und ja, du gehst dir auch mal auf die Nerven. Und das ist ganz natürlich und das ist auch normal. Aber es muss einfach so sein, dass du darüber redest und dann ist wieder gut. Und ja, ich glaube, das ist was für mich ganz wichtig, dass man aus so einer Expedition rausgeht und immer noch alle gemeinsam Freunde ist.
Ja, weil ja, ich bin klar, auch so ein Mensch, eine der Herausforderungen, ja. Ganz sicher.
Genau, Freunde sind für mich so das eigentlich das Wichtigste in meinem Leben und deswegen ist mir es auch wichtig, einfach mit Freunden auf Expeditionen zu gehen. Und aber klar, der Gipfel ist schon auch Ansporn, weil wir fahren da ja irgendwo hin, weil wir auf diesen Gipfel wollen. Wir fahren da nicht nur hin, um zu reisen. Das ist schon so. Ich fahre da schon auch mit dem sportlichen Anreiz hin. Und
ja.
Gipfelglück, wenn du da wirklich oben stehst, ist natürlich Wahnsinn. Und umso schwerer es du dir erarbeitet hast, umso krasser ist es natürlich, wenn du dann oben stehst. Also irgendwie ein Berg, auf den du relativ easy hochlaufen kannst, erzeugt es weniger, als wenn du wirklich vielleicht sogar jahrelang darauf hingearbeitet hast. Aber das Gipfelglück bei mir, so richtig das Gipfelglück spüren, tue ich eigentlich erst, wenn ich wieder unten bin. Weil auf dem Gipfel weiß ich immer, dass die zweite Hälfte noch fehlt und das ist der Abstieg. Und im Abstieg passieren die meisten Unfälle eigentlich.
Daran sieht man ja auch wieder, dass das Glück dann oft oder fast sogar immer, wenn es dieses starke Glück sein soll, geboren aus dieser großen Mühe, dass das sehr oft sehr nah beieinander ist mit Gefahr und Risiko, nicht wahr? Und das ist ja nun mal im Alpinismus grundsätzlich der Fall. Du hast ja gerade beschrieben, Scheitern ist Quatsch, das zu sagen, weil am Ende, wenn du rechtzeitig umgekehrt bist, ist es das Gegenteil von Scheitern, sondern es ist ein großer Erfolg im Zweifel. Und trotzdem ist es ja so, auch wenn Bergsteigerinnen und Bergsteiger natürlich der Sicherheit oftmals und hoffentlich die oberste Priorität einräumen, ist es ja ein sehr gefährlicher Sport. Wir alle kennen ja die Schlagzeilen und auch die Zahlen, dass, also ich weiß nicht, ob das die Zahlen sind, die du auch kennst, aber im Extremalpinismus ist die Unglücksrate, man könnte auch fast sagen, die Sterberate liegt fast bei 50%, was ja, also über die Jahre hin einer Karriere, das ist ja Wahnsinn. Wie gehst du mit diesem Risiko für dich um? Ist dir das präsent oder sagst du, du bist so vorsichtig und erfahren oder was auch immer, dass du für dich selbst das Risiko als deutlich geringer wahrnimmst? Oder nimmst du sehend in Kauf?
Ein Restrisiko gibt es immer und das kann man beim Bergsteigen auch nicht ganz wegdenken, ganz wegmachen sozusagen, weil es gibt immer ein Restrisiko, was du nicht beeinflussen kannst. Das ist einfach in der Natur so. Und es ist bei mir sicherlich so, es gibt Momente, wo ich mehr Risiko eingehe und wo ich weniger Risiko eingehe. Also zum Beispiel ganz klassisch beim Bergführen gehe ich viel, viel weniger Risiko ein, als wenn ich selber auf meinen Touren unterwegs bin. Aber auch bewusst, weil ich dann für jemand anders verantwortlich bin. Und in dem Moment, wo ich für mich selber verantwortlich bin, weiß ich halt, jetzt bin genau ich hier, aber ich ziehe nicht jemand anders damit rein. Und ich versuche das Risiko auf jeden Fall zu minimieren und nicht irgendwas zu pushen, was mir zu krass scheint. Aber natürlich, wenn wir Erstbesteigung im Himalaya machen, ein gewisses Risiko gehen wir ein, ganz klar. Und auch wenn wir hier in den Alpen krasse Touren klettern, ein gewisses Risiko gehen wir ein. Und dem bin ich mir bewusst. Und es ist aber so ein erfüllender Sport für mich. Das gibt mir so viel Lebensinhalt und es ist einfach meine Leidenschaft. Deswegen, ja, genau, deswegen. Es gibt mir so viel, dass es nicht so ist, dass ich sagen kann, wegen dem Risiko kann ich es nicht mehr machen. Und es ist sicherlich so, dass wir das Risiko auch ziemlich einschätzen können und dass ich es halt versuche, auf so einer Basis zu machen, dass es für mich vertretbar ist.
Mhm. Ja. Ja, in diesem Fall hattet ihr Pech mit dem Wetter. Ihr hattet nicht die Chance, den Gipfel wirklich in Angriff zu nehmen. Und eine Sache ist mir gerade durchgerutscht. Deswegen finde ich es gut, dass 300 Kilo jetzt hier nochmal nachfragt. Du hattest ja gemeint, ihr trainiert dann in diesen Wartephasen unten im Lager. Und du hast die Hanteln angesprochen, die ihr dann da unter anderem auch benutzt. Ich habe mir jetzt vorhin vorgestellt, ja, sie meint wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Steinbrocken oder Wasserflaschen oder so. Aber die Frage sei dir gestellt, schleppt ihr da Hanteln im Berg mit hoch, um euch fit zu halten, oder?
Nein, Quatsch. Wir haben schon so viel Gewicht mit unserem ganzen Kletterzeug. Man wird da kreativ. Man kann ja Steine benutzen, Wasserflaschen und so weiter. Also da wird man wirklich kreativ. Was wir schon alles gebastelt haben, um zu trainieren, das ist immer gut.
Okay, sehr gut. Also geht es dann eher um Kreativität, als stupide da eine riesige Hantel mit ins Gebirge zu schleppen. Wäre ja auch überraschend gewesen, aber das wollte man nochmal klarstellen. Sehr gut. Also es hat zum Gipfelerfolg in diesem Falle nicht gereicht, aber einen ganz anderen Erfolg hat, soweit ich das verstanden habe, ja diese Expedition durchaus dir bereitet. Du hast nämlich für diesen Besuch der Erstbesteigung des Arjuna gemeinsam mit deinen Expeditionspartnerinnen 2018 den Grit and Rock Award erhalten. Ist das richtig? Das war für diese Expedition, ne?
Ja, wobei, das ist eigentlich das beantragt man vorher, das ist so eine Förderung. Also wir haben halt du beantragst es und das sind Fördergelder, die wir dafür bekommen haben. Aber im Endeffekt haben wir nicht den Gipfel geklettert.
Okay, aber dieser Grit and Rock Award oder diese Förderung, die ist ja spezialisiert auf alpine Pionierbesteigerung von Frauen. Das ist richtig, ne?
Ja, genau.
Ist das für dich grundsätzlich ein Thema? Also versuchst du ganz bewusst auch den Frauenanteil in der Bergsteigerszene, in der Alpinszene zu erhöhen, da vielleicht auch als Botschafterin in irgendeiner Form in Erscheinung zu treten, Mut zu stiften? Oder ist das weniger wichtig und du bist nun einfach zufällig eine Frau und machst dein Ding und inspirierst eher nebenher viele andere Frauen auch Ähnliches sich zu erträumen oder vielleicht sich auch in so eine Richtung vorzutasten?
Also es ist bei mir so, ich bin einfach gern mit Freunden unterwegs und mittlerweile ist mir egal, ob Frauen oder Männer, aber ich habe einfach ganz viele starke Freundinnen auch, mit denen ich gern unterwegs bin und mit denen ich gern in der Mädelsgesellschaft unterwegs bin. Und so ganz am Anfang von meiner Bergkarriere, sage ich mal so, war ich ganz bewusst immer nur mit Mädels unterwegs, weil mich hat es so geärgert, wenn immer gesagt wurde, ja, die schweren Seillängen hat sicher der Typ vorgestiegen, wenn du in einer Mixed-Gesellschaft unterwegs warst. Das ist so in den Köpfen von den Leuten drin, das ist schlimm, weil oft ist das gar nicht so, weil es kann auch das Mädel stärker sein und oft ist man gleich stark und dann wird es gleich viel verwendet, aber ja, oder man arbeitet einfach zusammen als Team und da geht's nicht darum, wer jetzt der Stärkere ist. Also so dieses Vergleichen und dieses Wettkampf gibt's ja eigentlich nicht, sondern im Alpinismus erreichst du Großes, wenn du als Team zusammenarbeiten kannst und wenn die Stärken von beiden noch bestenfalls unterschiedliche sind, weil wenn beide genau in einem stark sind, dann ist auch wieder schwierig. Und aber ja, ich bin extrem gerne in Mädelsgesellschaften und mit Mädels auf Expedition. Und das ergibt sich aber auch, weil ich einfach so viele starke Mädels in meinem Umfeld habe. Und das macht Spaß. Das ist ganz sicher eine andere Dynamik, als wenn du in gemischten Teams unterwegs bist.
Ja, und zwar in vielerlei Hinsicht. Ne? Also du hast jetzt gerade angesprochen, dass dir selbst hier bei uns daheim immer wieder solche Kommentare entgegengebracht werden, Vorurteile grassieren und so weiter, was ja wahrscheinlich wahnsinnig frustrierend ist. Und aber selbst in Indien, hast du ja vorhin beschrieben, selbst dort in diesen Dörfern, auch dort ist ja die Überraschung zumindest da gewesen, euch als Dreierteam ausschließlich aus Frauen bestehend dort zu begegnen. Ist das immer wieder ein Thema, mit dem du konfrontiert wirst? Oder ist das eher stark im Hintergrund und du hast jetzt sozusagen mal ein, zwei Beispiele rausgegriffen?
Nee, das ist ein Thema, mit dem werde ich immer wieder konfrontiert, vor allem weil die Bergwelt und so die Expeditionswelt immer noch eine sehr männerdominierte Welt ist. Hey, das sieht man in dem Beruf, den ich ausübe, oder? Ich bin Bergführerin und es gibt 1-2% Bergführerinnen. Alles andere sind Männer. Von daher bist du eh schon eher speziell. Und da kommen auch immer mal wieder dumme Kommentare, ja. Leider. Aber oder was, ich finde es fast noch was mich fast immer mehr wieder so nicht ärgert, aber erstaunt, dass die Leute dazu noch Kommentare machen müssen, dass du eine Bergführerin bist. Oder dass du als Mädelsleitschaft am Berg unterwegs bist. Warum muss man das denn kommentieren? Also das kann doch einfach so sein wie alles andere auch, einfach normal sein. Aber da gibt's so viele Leute noch, wenn ich irgendwo auf Hütten zusteige und dann selber auch mit weiblichen Gästen unterwegs bin, die dann kommentieren müssen, ha, Frauen am Berg und so. Wo ich mir so denke, warum muss man das überhaupt noch kommentieren? Ist eigentlich voll schade, dass es immer noch so ist, oder?
Ja, Wahnsinn, ja. Weil das auch das Gespräch, die Interaktion direkt auf diese eine Nebensächlichkeit irgendwie reduziert, anstatt sie fragen, wie seid ihr hochgestiegen, was habt ihr erlebt, wie war das Wetter, keine Ahnung, wie war die Route, wie ist es gelaufen. Man könnte sich auch direkt inhaltlich auseinandersetzen. Versimpelt aber die Begegnung auf diesen viel weniger interessanten Faktor oder viel weniger entscheidenden Faktor.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde schade, dass das überhaupt noch so speziell sein muss, dass das nicht einfach als normal angenommen wird.
Ahoi, Niki möchte wissen, aber die Antwort hast du fast schon gegeben, da du ja nun mal Bergführerin bist. Kann man mit dir denn auch mal auf einen Berg steigen, Caro?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich freue mich immer. Eben, heute war ich mit einem Gast auf der Dufo-Spitze. Und das ist voll krass. Jetzt war ich gerade 2-3,5 Monate, habe ich vollkommen durchgeführt. Das heißt, ich war jeden Tag am Berg mit anderen Leuten und habe jeden Tag irgendeinen Berg geführt. Und jetzt war das heute meine letzte Tour für die Saison. Und jetzt nach 3,5 Monaten denke ich mir, boah, geil, Ferien.
Ich wollte gerade fragen, bist du dem dann nicht auch irgendwann mal überdrüssig? Jeden Tag raus, jeden Tag anstrengen. Klar gibt es sicherlich jeden Tag auch wundervolle Momente, aber dieses früh aufstehen, also ich weiß nicht, kennst du Herbert Raffald, auch ein Bergführer aus den Alpen? Der war kürzlich in einer unserer Österreich-Folgen zu Gast und der hat auch beschrieben, er war die letzten Wochen und Monate fast jeden Tag unterwegs und er liebt die Berge, er macht das seit Jahrzehnten, aber manchmal gibt's halt auch so Morgende, wenn es regnet und du musst wieder raus morgens und so weiter. Wahnsinn, sich dann immer wieder rauszuquälen, aber klar, die Belohnung kommt dann ein paar Stunden später und dann ist alles wieder gut. So war es bei ihm zumindest.
Ja, voll. Also ich bin einfach saugern draußen und ich bin saugern am Berg. Und ich bin so jemand, ich habe eine ziemlich endlose Motivation. Also dass meine Motivation mal irgendwie erschöpft ist, das braucht lange. Und bei mir ist es schon auch so, ich gehe führen und komme dann abends zurück und gehe noch mit meinem Gleitschirm fliegen. Oder komme abends zurück und gehe noch klettern oder setz mich noch aufs Bike. Und weil ich einfach so gern draußen bin, so gern Zeug mache und so. Aber so, wenn man so 3,5 Monate Vollgas führt, eben, das heißt immer früh aufstehen, das heißt sau viele Höhenmeter machen. Und führen ist auch einfach für den Kopf her anstrengend, weil du bist immer zu 100% konzentriert und du hast eine Riesenverantwortung. Ja. Und es macht den Kopf auch müde. Und so nach 3,5 Monaten merke ich, dann bin ich irgendwann einfach müde und deswegen freue ich mich jetzt auch einfach mal eine Pause zu machen.
Die sei dir gegönnt. Aber jetzt, gerade hast du noch keine Pause, ich würde nämlich gerne noch eine weitere Expedition ansprechen. Und zwar eine Expedition, die oftmals auch als dein Durchbruch beschrieben oder bezeichnet wird, nämlich die erste freie Frauenseilschaft. Und zwar mit Christina Huber ging es 2015 auf den Cerro Torre. Das ist ja ein wahnsinnig bekannter Berg, ein charismatischer Berg, das Traumziel vieler Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Trotzdem magst du vielleicht nochmal einordnen, wo dieser Berg liegt, wie er beschaffen ist und worin für euch, für dich der Reiz dieses Berges bestand und vielleicht auch noch besteht?
Also der Cerro Torre ist ein Berg, der steht in der Nähe von El Chaltén in Patagonien. Patagonien ist der südlichste Teil von Argentinien und Chile. Der steht auf der argentinischen Seite. Und da gibt es eigentlich so zwei ziemlich große Berge, eben Fitzroy und Cerro Torre, die beide sehr bekannt sind. Und warum sind sie so bekannt und berüchtigt? Weil sie einfach beide so steil sind, und dass es keine einfache Route drauf gibt. Also es gibt extrem wenig Berge auf dieser Welt, die so steil von allen Seiten aus sind, dass es keine leichte Route gibt. Also du musst von allen Seiten da drauf klettern, weil das so steile Felsnadeln sind. Und dann dazu kommt noch, dass in Patagonien das Wetter extrem schlecht ist und dass man extrem Glück haben muss, um überhaupt mal eine Chance zu haben, da hochzuklettern und überhaupt mal die Chance zu haben, genug Tage gutes Wetter zu haben. Und daher kommt, dass es einfach extrem wenige Seilschaften gibt, die überhaupt auf den Gipfel klettern. Also immer mehr natürlich. Vor allem hat sich das die letzten Jahre extrem gewandelt, weil wir einfach gute Wettervorhersagen haben und damit ist es viel einfacher zu arbeiten. Das haben sie vor 10, 15 Jahren einfach noch nicht gehabt.
Ja, und die Tatsache, dass es nicht so leicht ist, da hochzukommen, die lässt sich auch schon daran erahnen, dass du, glaube ich, 3 Versuche gebraucht hast, ne, um es selbst zu schaffen.
Ja, 3 Versuche, aber entspricht auch 3 Jahren. Also im ersten Jahr, das war unser erstes Jahr in Patagonien, Und da war ich damals irgendwie 20 oder 21. Hm. Und da war ich mit einer Freundin, einer französischen Freundin in El Chalten. Und wir haben uns gedacht, boah, das ist eh schon mega cool, wenn wir einfach nur einen kleinen Gipfel klettern können. Und in 3 Wochen, da sind wir eh schon happy. Und irgendwie nach einer Woche hatten wir dann die Guijomet, das ist einer der kleineren Gipfel, schon geklettert. Und so, ja, dann gehen wir jetzt weiter. Und die nächste Aktion war dann einfach ein Versuch am Cerro Torre. Und da sind wir schon bis 3 Seillängen unterm Gipfel geklettert. Also das heißt so bis 150 Höhenmeter unterm Gipfel. Also extrem nah dem Gipfel schon. Und da mussten wir aber umdrehen. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Story, weil wir waren damals 2 junge Mädels und wir haben die schweren Seillängen vorgestiegen und dann waren da so 2 andere Seilschaften hinter uns, alles Typen, und die haben das nicht klettern können. Und die haben uns dann gefragt, ob wir nicht ihr Seil hochhängen. Und dann haben wir ihr Seil halt da hochgehängt und dann sind sie an uns geblieben und dann war jetzt plötzlich eine 6-Personen-Seilschaft und damit bist du einfach zu langsam. Und das hat uns im Endeffekt den Gipfel damals gekostet. Und da, das ist mir noch nie passiert, das ist beim Rauslaufen von einem Berg. Und das Krasse ist, der Zustieg zu dir Westwand vom Cerro Torre, das sind einfach 3 Tage laufen. Also das ist einfach sau weit. Dass ich immer nur an den Berg gedacht habe. Ich gedacht habe, boah, ich weiß nicht, irgendwie hat der was in mir erzeugt. Ich will da einfach wieder hin.
Das Ding ist noch nicht durch.
Ja, genau. Und dann bin ich im nächsten Jahr wieder hingefahren mit einer anderen Freundin und dann haben wir einen Monat lang eigentlich nur schlechtes Wetter gehabt. Also das Wetter war so schlecht, dass wir niemals überhaupt den Zustieg gemacht haben. Und ich war dann noch in einer anderen Region von Patagonien, wo wir Touren erst begehen konnten. Das war dann auch wieder cool, aber Cerro Torre, keine Chance. Und das Jahr drauf, dann war ich eben mit der Chrissy drüben und da hat es dann geklappt. Und das war aber auch, das war ein Wetterfenster, wo es nicht so ganz klar war, ob das Wetter gut genug ist, um das überhaupt zu klettern. Und dann haben wir aber gesagt, wow, wir probieren es jetzt und wir laufen hin, auch wenn die ersten Tage noch nicht so gut aussehen. Und dann die im Dorf waren sich auch nicht sicher, ob wir an dem Tag klettern, weil das Dorf war voll schlechtes Wetter und wir sind über den Wolken geklettert. Und das war einfach voll magisch. Und in dem Moment war ich so glücklich, dass ich es beim ersten Mal nicht geschafft hatte und dass ich einfach nochmal an dem Platz war, weil die Tour ist der Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Das sind mega verrückte Schneeformationen, also wie so Merengues und wow, das ist einfach einzigartig. Das gibt's so nicht viel auf der Welt. Und dann so über dem Nebelmeer und wir waren ganz alleine, nur eine andere Seilschaft, Kumpels von uns, die wir später noch getroffen haben. Und ja, das war schon ein Wahnsinn. Und dann auf dem Gipfel zu stehen nach 3 Jahren ist natürlich, wow, ist schon ein überwältigendes Gefühl, wo du denkst, wow, krass.
Also nicht nur für deine Karriere ein Durchbruch, sondern wirklich auch für dich ganz persönlich ein Höhepunkt in deiner Bergsteigerlaufbahn.
Ja, voll. Ich habe eh noch nie irgendwas gemacht, weil es für meine Karriere gut ist, sondern immer, weil ich da Lust drauf hatte. Und weil es meine Leidenschaft war. Und ja, beim Cerro Torre ist halt das Krasse, du steigst dann ab und dann musst du halt wieder zurücklaufen. Und wir haben, das schlechte Wetter ist dann schneller gekommen als gedacht. Und wir sind dann alles abgeseilt und haben keine Pause mehr gemacht und sind dann direkt rausgelaufen, weil der Wind so stark wurde, dass er uns umgeschmissen hat. Und wir wussten, uns war klar, wir müssen von diesem Inlandeis runterkommen, weil wenn der Wind noch stärker wird, dann kommen wir da nicht mehr runter. Also dann ist der Wind so stark, dass du nicht mehr über die Pässe kommst, um da runterzukommen. Aber gleichzeitig kannst du auch kein Zelt aufstellen, weil es weht dir ja alles weg. Und da, ich glaube, wir haben am meisten Angst auf dem Rückweg gehabt, gar nicht beim Klettern, obwohl es auch echt anspruchsvolle Eiskletter- und Mixkletterseillängen hat. Aber boah, und wir sind dann 20 Stunden durchgelaufen. Also
krass. Einfach nach nur noch der gelaufen. Bergtour. Also das hat's dann in sich. Ja.
Also ja, wir waren 48 Stunden insgesamt wach. Mhm. Und 20 Stunden nur noch am Laufen am Ende und sind dann irgendwann morgens um 1 in Chalten angekommen.
Und was habt ihr euch dann gegönnt? Nach der Nacht im Bett wahrscheinlich erstmal oder Tag, wann ihr da angekommen seid?
Das Krasse ist, du kommst dann nachts um 1 an und ich war so, wir haben halt so lang schon gelaufen und so über den Schlaf hinweg, du kannst dann gar nicht direkt schlafen. Also ich konnte gar nicht, weil du bist so über deine Müdigkeit hinweg. Ich habe dann erstmal mit den Slowenen, die auch den Gipfel gemacht hatten, Party gemacht noch und bin dann morgens um 6 irgendwann ins Bett. Genau, und danach bist du natürlich erstmal K.O. Aber das Krasse war, das Wetterfenster ging noch weiter. Das heißt, ich habe mich 2 Tage ausgeruht und dann bin ich nochmal am Berg gegangen mit einer argentinischen Kollegin. Weil wenn es in Chalten, in Patagonien gutes Wetter hat, das muss man nutzen. Das gibt's nicht so oft.
Toll, ja, sehr, sehr schön. So ist die Expedition zu Ende gegangen. Ich würde nochmal einmal ganz kurz einen Minischritt zurückgehen und mal fragen, wie bereitest du dich denn auf so eine Expedition vor? Also wir hatten vorhin schon klar, ihr sucht euch überhaupt erstmal den Berg aus, ihr überlegt euch eine Route den Berg hinauf, ihr müsst natürlich die Anreise planen, ihr treibt Sport und wenn ihr irgendwie im Basiscamp festsitzt, dann baut ihr euch selber Hanteln. Aber gibt's auch eine mentale Vorbereitung für dich? Also Tust du irgendwas bewusst, um dich im Mindset auch vorzubereiten für diese Herausforderung, die dich da erwartet?
Das ist eine gute Frage. Bisher habe ich das nicht so viel gemacht, aber die letzten Jahre hat mich das auch immer mehr beeinflusst, dass ich halt eben auch immer mehr Tote in meinem Umfeld hatte. Und seitdem habe ich auch professionell so mit Trainern zusammengearbeitet, eben Mentaltrainern. Und es hilft extrem viel. Aber vorher habe ich das nicht so viel gemacht, aber im Endeffekt, indem du dich mit der Tour beschäftigst, indem du dich mit dem Ziel beschäftigst und all das, das ist auch mental schon eine mega Vorbereitung da drauf, weil du versetzt dich ja praktisch schon mal da rein, wie wird es sein, du stellst es dir alles schon mal vor und das ist für mich fast die beste mentale Vorbereitung, weil du weißt ungefähr, was dich erwartet und das ist halt, ja, mittlerweile kannst du so ungefähr einschätzen, was dich erwartet.
Klar, das ist die Herausforderung, das ist die Erfahrung und aus dieser Erfahrung resultiert dann natürlich auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Herausforderungen auch einschätzen zu können. Aber du hast ja auch gesagt, darüber hinaus, über diesen Erfahrungsschatz, den du dir jetzt natürlich auch aufgebaut hast, ist es und war es für dich trotzdem zum Beispiel auch sehr hilfreich, mit Mentaltrainern oder Coaches zu sprechen. Inwiefern ist das hilfreich? Also was können die für dich noch beitragen über diesen eigenen Erfahrungsschatz hinausgehend?
Also es geht einerseits um die Traumabewältigung, weil eben wenn man nahestehende Freunde verliert am Berg, dann am Anfang hat mich das nicht beeinflusst bei meinem eigenen Bergsteigen, aber dann immer mehr und ja, das summiert sich so auf und das einfach kannst du irgendwann selber nicht mehr verarbeiten und sie können dir auch ja helfen sozusagen, dir Methoden zu geben, wie du in gewissen Momenten mit Angst umgehst und wie du dich fokussierst und wie du motiviert bleibst und ja, das ist mega, also das wird, glaube ich, viel zu wenig ernst genommen, vor allem im Bergsteigen, wie groß eigentlich der psychologische Faktor ist und wie gut es da ist, mit professioneller Hilfe zu arbeiten.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also klar, wenn Freunde ihr Leben verlieren, das sind sicherlich zweifellos die furchtbarsten Momente für uns alle und dementsprechend auch für dich, für euch als Bergsteigerin und Bergsteiger, insbesondere wenn es auch noch bei einer geteilten Leidenschaft passiert, dass betrifft dann natürlich jemanden wie dich, die das Gleiche praktiziert, natürlich nochmal auf einer ganz zusätzlichen Ebene über die Freundschaft hinaus. Ja, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und also ich muss sagen, ich stelle mir dieses Leben, das Extrembergsteigerinnen und Bergsteiger führen, wie du es bist, auch darüber hinaus, ehrlich gesagt, ziemlich anspruchsvoll vor, psychologisch. Also klar, wir haben jetzt über die Abenteuer gesprochen, über den Fels, das Wetter, die Aussichten, über den Wolkenklettern, diese Hochgefühle. Aber es gibt ja zum einen eben doch auch viele Rückschläge. Gut, die kann man, du scheinst damit sehr gut umzugehen, wenn Sachen eben nicht klappen. Es gibt viele Wartemomente, es gibt viele frustrierende Erfahrungen, wo man 3 Wochen im Zelt sitzt, das hatten wir alles. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung, also würde ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn man nach so einer Erfahrung zurückkehrt, ich weiß ja nicht, wie dein Leben in der Heimat aussieht, wenn du jetzt nicht gerade als Bergführerin unterwegs bist, fällt dir das jemals schwer, zurückzukehren, wieder runterzukommen im tatsächlichen und auch im übertragenen Sinne, also von den Bergen, aber eben auch von dieser ganzen Aufregung, von dieser Extremsituation, fällt dir das jemals schwer, dann wieder in den banalen Alltag, so schön er ja vielleicht auch sein mag, daheim zurückzukehren?
Ja, das fällt mir sauschwer und zwar jedes Mal, weil du hast einfach einen Monat lang so intensiv gelebt und so viel erlebt und dann kommst du zurück und es ist irgendwie alles gleich. Und das ist für mich so, dass natürlich ist das normal, weil das Leben geht hier zu Hause auch einfach weiter, aber trotzdem ist es halt so, dass das ist einfach schwierig irgendwie, weil du hast so viel erlebt und so viel gemacht in dieser Zeit und das sind einfach so oft einfach so starke Emotionen, die du erlebt hast und dann kommst du wieder zurück und dann ist wieder alles so beim Alten oder alles gleich. Das fällt mir extrem schwer und bin eh jemand, der keinen wirklich geregelten Alltag hat. Von daher ist es für mich eh immer so, ich lebe manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe so ein bisschen an den anderen vorbei, weil ja, ich habe einen ganz anderen Alltag und was halt auch so ist, wenn du von der Expedition zurückkommst, du bist erstmal einfach K.O. Einfach psychisch und physisch, weil das ist das erste Mal, wo der Körper dann auch runterfahren darf. Weil auf der Expedition ist immer die Motivation da, immer der Strom da, du stehst eigentlich immer unter Strom, willst immer was machen und bist voll motiviert. Und wenn du dann endlich mal loslassen kannst, dann kommt halt auch die ganze Müdigkeit. Und deswegen, wenn man zurückkommt, ist es einerseits so, dass es erstmal schwierig ist, wieder in ein normales Leben sich einzufinden. Also wenn ich so lange auf Expedition war, was für mich das Krasseste eigentlich immer ist, ist, dass plötzlich Wasser wieder aus dem Wasserhahn kommt. Das ist so eine geniale Empfindung. Und jetzt ist es wieder ganz normal. Aber wenn ich dann 6 Wochen im Himalaya war und du immer Wasser am Bach holen musst und so, dann denkst du, boah, Wasserhahn auf, es kommt Wasser raus. Das sind so kleine Sachen, die dir voll Freude machen. Und das finde ich aber auch schön, dass so Sachen mir dann wieder voll Freude machen können. Und ja, aber es ist auch nicht immer einfach. Und oft ist es halt auch so, dass du in der Zeit mit einfach Leuten die ganze Zeit zusammen unterwegs warst. Also richtig eng und immer mit Leuten und viel mit denen geteilt hast. Und dann plötzlich sind die nicht mehr da, weil jeder geht seinen anderen Weg, seinen Weg wieder zu Hause. Und das ist auch nicht so einfach. Und dann fühle ich mich auch schon manchmal einsam oder so.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du natürlich diese Erfahrungen, die du dort gemacht hast, eigentlich auch nur mit den Menschen teilen kannst, mit denen du dort unterwegs warst oder die ähnliche Projekte durchführen. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, daheim, weiß ich nicht, ist es schwer, da in Interaktion zu treten mit den sonstigen Menschen wahrscheinlich in deinem Leben, die diese Leidenschaft selbst nicht verfolgen.
Was halt schon so ist, ich habe natürlich sau viele Freunde, die das Gleiche machen wie ich, wie das halt so immer ist, gell? Man hängt schon immer mit den gleichen Leuten ab und in so seiner Bubble drin. Aber wenn man so aus seiner Bubble rauskommt und mit anderen Leuten unterwegs ist, ja, die denken sich auch, hä? Also die verstehen das natürlich gar nicht. Und ja, es gibt alles.
European Outdoor Film Tour, der Account, fragt auch gerade hier noch, bist du denn insgesamt in einem normalen Jahr, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Pandemie herrscht, dann bist du da mehr unterwegs oder bist du mehr zu Hause? Und wenn du zu Hause bist, bist du dann eher in deinem Bus oder eher in deiner Wohnung?
Also ich bin definitiv mehr unterwegs als zu Hause und ich bin definitiv auch mehr in meinem Bus unterwegs als zu Hause. Also jetzt, keine Ahnung, im Sommer bin ich vielleicht so 3 Nächte im Monat bei mir zu Hause und den Rest einfach entweder auf Hütten oder in meinem Bus oder bei Freunden. Aber mehr als auf 3-4 Nächte im Monat zu Hause komme ich eigentlich nicht, wenn ich so im Sommer unterwegs bin. Aber mein Bus ist voll mein Zuhause. Das ist das beste Zuhause überhaupt. Das habe ich überall dabei. Mega, ja. Ich kann schlafen, wo ich will. Ich kann dahin fahren, wo ich will. Der wartet immer auf mich. Ich sage immer, es ist besser als jeder Freund. Der wartet immer auf mich. Der bringt mich dahin, wo ich hin will. Voll genial.
Bist du mit dem dann meistens in der Schweiz unterwegs oder dann auch auf größeren Touren in Europa?
Ja, gell, durch Corona jetzt natürlich hauptsächlich in der Schweiz, aber ich war im letzten Winter auch ich war im letzten Winter auch 2,5 Monate in Griechenland mit meinem Bus.
Okay, sehr schön. Ich würde nochmal ganz kurz, ich weiß, die Zeit schreitet voran, aber so 2-3 Themen würde ich sehr, sehr gerne noch besprechen. Ich würde auch sehr gerne nochmal kurz zurückblicken an die Anfänge deiner Kletterleidenschaft. Du bist ja, meine ich, in, wenn ich mich richtig erinnere, in Darmstadt groß geworden.
Ja, genau. Ist das richtig? Also ich bin in der Schweiz geboren und habe hier meine ersten Jahre gewohnt und habe dann aber meine Schulzeit fast vollständig in Darmstadt gemacht.
Wie wird man da Kletterfan?
Ja, gute Frage. Also das kommt schon daher, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin und da immer die Verbindung zu den Eltern hatte, zu den Bergen hatte durch meine Eltern. Und vor allem hier ist es halt so, mit 3 Jahren wirst du halt einfach auf die Ski gestellt. Also hier fährt halt jeder Ski. Und genau, und dann meine Eltern, die haben immer so Hüttentouren gemacht von Hütte zu Hütte und haben halt gemerkt, dass es da, wo es ein bisschen technischer wird oder ein bisschen anspruchsvoller, dass es da mich halt voll interessiert. Und dann haben sie mich einfach in eine Gruppe vom Alpenverein gesteckt und da habe ich angefangen mit Klettern mit 10. Und eben klettern kann man auch rund um Darmstadt. Es gibt zum Beispiel Steinbrüche, die sind relativ nah. Also da sind wir als Schüler immer mit dem Fahrrad hingefahren. Das war von der Nähe her machbar. Also Felsen hat es ja viele in Deutschland, auch überall. Und ich habe meine ganzen Wochenenden immer in der Pfalz verbracht. Also so Landauer Gegend und so. Und das ist so, eben da gibt's ganz viele Felsen. Und ich bin dann immer Wochenends einfach in den Zug gestiegen, habe meine Freunde dort getroffen, war ein ganzes Wochenende draußen und klettern. Und dann voller neuer Energie am nächsten Montag wieder in die Schule. Und aber ich war dadurch voll Außenseiterin in der Schule, weil ich habe halt keinen Bock gehabt, tanzen zu gehen. Und ich habe halt keinen Bock gehabt, irgendwie ewig nachts wach zu bleiben, weil dann ging am nächsten Morgen nichts beim Klettern. Und ich habe schon immer das Draußenleben halt viel mehr gefeiert. Und
Kannst du dir erklären, was dich in so frühen Jahren so sehr begeistert hat, ganz konkret am Klettern? Also toll, hätte ja auch irgendwie Kanu fahren werden können oder irgendwas anderes, was man draußen machen kann. Aber es ist eben das Klettern geworden bei dir.
Ja, ich glaube, beim Klettern, es hat eben die Verbindung mit der Natur zu tun. Und aber auch, so die Bewegung. Es ist eigentlich voll geil. Das Klettern, es sind immer neue Bewegungen und du kannst nie auslernen beim Klettern. Du kannst immer neue Bewegungen lernen, du kannst dich immer steigern und ja, es ist einfach voll genial, finde ich. Also, mega.
Sehr schön. Und dieses genial empfinden, also diese Begeisterung, die man dir ja auch in jedem Satz anmerkt, die hat ja auch dazu geführt, dass du ziemlich früh mit einer Freundin gemeinsam, mit der, wie hieß sie noch gleich, Ruth, auf eine kleine alpine Tour aufgebrochen bist. Und da habt ihr auch so ein bisschen geflunkert in Richtung Eltern. Erzähl mal davon.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals offiziell so erzählt haben. Oder doch haben wir in einem Video.
Ja, genau, mit die Ruth. Da hab ich's ja. Ich hoffe, wir lassen dich jetzt nicht vor deinen Eltern auffliegen noch.
Na, vor meinen eh nicht. Aber die Ruth und ich, wir waren wie Geschwister. Also ich habe eigentlich noch eine kleinere Schwester, Alicia, und die Ruth war irgendwie so unsere zweite Schwester. Und wir haben schon ewig immer auf der Straße zusammen gespielt und wir haben dann beide, Ruth und ich, ziemlich das Klettern so auf Wettkämpfen betrieben und haben mega viel auch alpin gemacht. Und ja, damals war sie dann irgendwie 16 und ich 17. Da sind wir halt in die Schweiz gefahren mit meinen Eltern. Und die haben uns dann einfach am Furkack ausgesetzt und haben uns da zum Klettern gelassen. Und ja. Die Ruth hat ihren Eltern aber erzählt, dass wir da dass wir eigentlich nur mit meinen Eltern in Ferien sind. und dann haben sie aber meine Eltern beim Bäcker getroffen und dann war das Erstaunen groß, aber meine Eltern haben das sofort gesteckt und haben dann gesagt, nee, die sind mit der Kirsten, und das war damals unsere Jugendleiterin, dort unterwegs, und mit der waren wir auch unterwegs, genau einen Tag, und alle anderen 5 Tage waren wir da ganz alleine am Campen, und dann sind wir zurückgetrampt und dann sind wir bis nach Frankreich getrampt und dann haben wir da weiter geklettert. Das war mega genial. Und die Ruth hätte eigentlich auch
gute Eltern, Daumen hoch, auf jeden Fall.
Ja, meine Eltern waren immer cool. Ohne meine Eltern wäre ich sicher nicht, wo ich jetzt bin. Aber die Ruth durfte zum Beispiel keinen Pickel mitnehmen damals, weil sie hatte Verbot, auf den Gletscher zu gehen. Das heißt, sie hat dann den Pickel und die Steigeisen von ihrem Papa aus dem Keller geschmuggelt und so Zeug. Ja, das war sehr lustig.
Wenn man dich damals gefragt hätte, was du glaubst, wo du mit, ich weiß es nicht, Mitte 20 oder so mal stehen würdest, wie hast du dir damals deine Zukunft vorgestellt? War für dich völlig klar, dass du ernsthafte, idealerweise gar professionelle Bergsteigerin werden würdest?
Also den Traum vom Bergführer, den habe ich schon seit ich 16 bin. Weil als ich 16 bin, habe ich meine erste Expedition gemacht, damals zum Aconcagua. Und damals hat mich ein argentinischer Kumpel mitgenommen auf einer Expedition, die er geführt hat. Und ich mit 16 war damals schon viel erfahrener und viel fitter als die ganzen anderen Expeditionsteilnehmer. Und ich fand es mega genial, wie er das führerisch gemacht hat. Und da von da an hatte ich eigentlich den Traum, Bergführerin zu werden. Aber stell dir vor, jemand, der in Darmstadt ein Abitur macht, da weiß keiner, was ein Bergführer ist. Und die haben immer gesagt, ja, du, ein Bergführer und so. Und ich so, natürlich, ich will das machen. Das ist doch kein Beruf und bla. Und du hast gute Noten in der Schule. Da musst du doch was studieren mit NC. Aber das ist was mir noch nie in den Kopf gegangen. Ich muss doch nicht irgendwas machen, weil ich gute Noten habe, sondern ich muss doch irgendwas machen, weil ich es aus Leidenschaft mache. Und ich glaube, das war schon immer so meine Devise in meinem ganzen Leben. Von daher habe ich relativ früh angefangen, zumindest davon zu träumen, halt mega viel zu klettern. Und wir waren früher mit der Jugendgruppe, waren wir mega viel so auf Hochtouren unterwegs. Und das ist ganz lustig, weil einer von den Jungs hatte immer Mammut-Extremzeug an. Und dann haben wir immer so geredet, ja, irgendwann wollen wir von Mammut gesponsert sein. Aber das waren so kleine Kinderträume. Das ist dann bei mir irgendwann mal so weit kommt und ich irgendwie bei Mammut unter Vertrag bin, jetzt schon seit fast 10 Jahren, ist natürlich schon irgendwie mega cool.
Sehr, sehr schön. Ja, toll. Toll zu hören, wenn es jemandem gelingt, diese frühen Träume, so abstrus, wie sie vielleicht auch wirken mögen für Mitmenschen, einfach fest im Fokus zu halten und dran zu glauben und sie dann noch umzusetzen. Und so hast du es ja gemacht. Du bist Bergführerin und du hast aber zudem ja auch noch dann tatsächlich studiert, und zwar Umweltwissenschaften. Wie bist du auf den Gedanken gekommen? Warum hast du das gemacht?
Weil als ich mit der Schule fertig geworden bin, hatte ich noch nicht so die ausreichende Erfahrung und auch Maturität, Bergführer zu sein. Also weil, um Bergführer zu sein, brauchst du einfach extrem viel Background-Wissen, und erstens das, und zweitens hatte ich so viele eigene Projekte, die ich erst nochmal machen wollte, bevor ich wirklich auf den Bergführer gehen wollte, weil zum Beispiel ich musste für den Bergführer viel mehr einfache Touren machen, als dass ich sie normal mache, weil das, was ich normal oder sonst viel gemacht habe, das sind halt alles viel zu anspruchsvolle Touren fürs Führen oder viel. Und für mich, ich musste dann wirklich trainieren, auch einfachere Touren zu machen und einfache Grate machen. Und am Anfang hatte ich einfach Bock, mein Ding durchzuziehen. Und dann war für mich so die Sache, nach der Schule habe ich erstmal ein Jahr frei gemacht und bin erstmal klettern und Skifahren gegangen und habe irgendwie so ein bisschen gejobbt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, Irgendwas würde ich eigentlich gern trotzdem machen. Und ich bin eigentlich jemand, ich mache ganz gerne auch was mit meinem Kopf. Und dann habe ich mir halt angeschaut, welches die Uni ist, die am nächsten an Chamonix ist. Weil für mich war klar, ich will einfach in der Nähe von Chamonix wohnen, weil Chamonix ist so das Bergsteiger-Mekka. Und damals hatte ich das halt gerade entdeckt und dann, ja, Lausanne ist eine mega nahe Uni und Umweltwissenschaften, das hat mich schon immer voll interessiert. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Und im Endeffekt, das war eigentlich ein cooler Studiengang, weil Umweltwissenschaften in Lausanne halt voll auf die Alpen und das Alpine ausgelegt ist. Und deswegen hat
es. Hast du das Gefühl, dass du aus diesem Studium jetzt bei deiner Bergsteigerei, vielleicht auch als Bergführerin, auch was ziehen kannst, dass du Dinge anders beobachtest, anders verstehst, anders erklären kannst, Zusammenhänge aufzeigen kannst?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann viel mehr zu dem Fels erklären, an dem wir da unterwegs sind, zu Felsformationen und ja, ich habe das alles studiert. Das ist schon cool.
Mhm. Ja, wunderbar, passt sehr gut zusammen. Also EOFT, ich habe es ja schon erklärt, was es damit auf sich hat. Das ist eben die Filmtour, European Outdoor Filmtour. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du da jetzt, also soweit ich das ja mitbekomme, wirklich das Gesicht bist der aktuellen Tour und ja, dass ein Film über eines deiner Abenteuer produziert wurde für diese Tour?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe zu der EOFT ja eine ziemlich persönliche Geschichte, weil ich habe als Studentin immer auf der EOFT gearbeitet früher. Also ich habe Abendkasse gemacht und sowas. Und vor allem bei einer Tour, das war damals die Tour, wo die Tamara Lunge auf dem Poster war, ich mir gedacht, boah, irgendwann will ich das auch mal schaffen. Und es ist ganz lustig. Das war was, das habe ich nie jemandem erzählt, außer einer Freundin von mir. Und die hat mir jetzt auch geschrieben, als ich dann gesehen habe, so, boah, Caro, du hast es geschafft. Und ja, es war schon so ein Traum, aber wie das jetzt wirklich passiert ist, gute Frage, es ist halt passiert. Und ja, ja, ich habe halt extrem viele Expeditionen in den letzten Jahren gemacht. Und der Film ist jetzt ein Porträt über mich. Also es geht nicht um eine spezielle Expedition, sondern es geht darum, mich vorzustellen und was ich so mache. Und im Endeffekt haben wir eigentlich auch alles in der Schweiz gedreht und an verschiedenen Orten. Und man sieht mich eben, was ich sonst so mache. Und das ist cool. Also das ist, glaube ich, ein cooles Projekt. Also es war ein cooles Projekt. Und ja, ich bin gespannt, wie der Film dann ankommt.
Ich muss zugeben, ich wusste das bisher gar nicht, dass die Filme beim EOFT dann fast alle, glaube ich, auch tatsächlich extra produziert werden für dieses Festival. Also bei vielen anderen Festivals ist es ja so, da gibt es dann einen Film, den hat irgendjemand aus irgendwelchen Gründen gemacht und dann reicht man den ein zu einem Wettbewerb und dann wird der, wenn er gewinnt, eventuell eben ausgewählt, um dann gezeigt zu werden regelmäßig. So hatte ich mir es vorgestellt. Aber es ist ja anscheinend wirklich so, dass das Team da jetzt extra mit dir losgezogen ist, um diesen Film überhaupt erst zu produzieren.
Das ja, heißt, genau. Also ja, es gibt beides auf der EOFT. Die anderen Filme, die noch auf der Tour sind, das ist genau das, was du gesagt hast, das Klassische, da werden Filme eingereicht und ausgewählt. Aber die EOFT, dahinter steckt auch Moving Adventures und das ist eine Münchner Produktionsfirma und die produzieren auch immer ihre eigenen Filme und haben dann auch immer ihre eigenen Filme mit auf der Tour.
Und was war das für dich für eine Erfahrung? Jetzt mal quasi ja unterwegs zu sein, nicht allein für dich mit deiner Gedankenwelt, deinem Ehrgeiz, deinen Wünschen und Zielen, sondern um ein ganz konkretes Projekt umzusetzen, nämlich in dem Fall ein Filmprojekt?
Also es ist immer mega spannend. Was ich gelernt habe, ist, dass so Filmprojekte im Alpinen sind einfach extrem schwierig. Weil bei einem Filmprojekt ist es immer so, da wird eine Woche Zeitfenster zum Filmen festgelegt, wo dann alle können. Aber das Problem ist, das Wetter und die Bedingungen in den Bergen, die richten sich nicht danach. Und das ist für viele, wenn da noch andere Leute in der Organisation drin sitzen, die mit Bergsteigen nichts zu tun haben, extrem schwierig zu verstehen, dass es einfach nicht geht und dass es einfach zu gefährlich ist. Und da muss man immer diskutieren, warum es jetzt nicht geht. Und boah, wo ich mir so denke, hey, Filmen und Bergsteigen ist gar nicht sowas, was sie einfach unter einen Hut bringen lässt, wenn man es so professionell mit professionellen Leuten macht. Wenn man es so ziemlich spontan machen kann, klar, dann geht's. Aber wenn es wirklich so ist, dass du halt Produktion dahinter hast, das ist gar nicht so leicht. Und das ist ja der Wahnsinn, weil ja, wir haben auch dieses Jahr irgendwie zweimal jeweils eine Woche Wetterfenster gehabt und beide Wochen war halt das Wetter so schlecht, dass das, was wir halt machen wollten, einfach nicht möglich war, einfach zu gefährlich. Und das kannst du dann auch nicht machen.
Okay, wie seid ihr damit dann umgegangen? Also irgendwas musstet ihr ja trotzdem drehen.
Na, es gab dann immer viele große Diskussionen und ich bin halt so jemand, ich sag dann immer, boah, ich mach nicht irgendwas, was mir nicht taugt, ich mach nur das, was ich gerne mach. Und wir haben es dann nochmal verschoben und haben dann im Endeffekt einen Plan B gehabt, der vielleicht sogar noch besser war als der Plan A. Also weil wir wollten eigentlich eine große, mega große Überschreitung in den Alpen machen und im Endeffekt haben wir aber eine Kombo aus Gleitschirmfliegen, Skifahren, Klettern und Bergsteigen gemacht. Und das war mega. Das war voll geil.
Okay. Also das heißt, wenn du sagst, dieser Film ist ein Porträt über dich, dann bedeutet das nicht, dass es quasi irgendwie ein Interviewfilm ist und ihr da irgendwo in der Schweiz sitzt und in einer Blockhütte euch unterhaltet am Lagerfeuer, sondern ihr seid schon raus in die Berge und du wurdest porträtiert in Action, also beim Klettern und Wandern und beim Unterwegssein in dieser Landschaftsform, die dir so viel bedeutet.
Ja, genau. Aber Wandern gehe ich gar nicht so gerne, gell? Also, weil Wandern fürs Wandern...
Hochklettern und dann runterfliegen, so rum ist es dann, ne?
Ja, genau. Und ich gehe schon viel laufen. Das reicht schon. Da muss ich nicht noch wandern gehen. Aber also wir waren... Die haben mich beim Bergfühlen gefilmt. Die haben mich beim Selberklettern gefilmt. Die haben mich beim Skifahren gefilmt. Die haben mich mit meinen Freunden gefilmt. Und ja, an sich war es auch ein cooles Projekt, weil halt natürlich auch viele von meinen Freunden damit involviert waren und auch Leute, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte und einfach Leute zusammengebracht wurden auch dann für den Film wieder. Und das war echt cool. Es war eigentlich eine coole Zeit. Und ja, die Filmcrew war mega lässig. Also der Jochen Schmoll, der Direktor ist, mit dem verstehe ich mich mega gut. Und das war auch immer
toll,
lustig.
Spannend. Ich muss sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Insbesondere jetzt mit dir gesprochen zu haben, noch mal interessanter, dann tatsächlich auch das fertige Ergebnis zu sehen. Wir haben ja jetzt viel gesprochen über den Ehrgeiz, das Gipfelglück, auch deine kleinen Einblicke bei den Nomaden und so weiter. Dieses Sein in der Wildnis und diese Erfahrung, die Erfahrungstiefe, die damit einhergeht. Was bedeutet dir das selbst ganz konkret, die Naturerfahrung, wenn du unterwegs bist, um Berg zu steigen?
Boah, ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Aspekte. Also ich bin einfach extrem gerne in der Natur und ich bin extrem gerne so den ganzen Tag in der Natur. Also eben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Also keine Ahnung, zum Beispiel heute sind wir dann 2 Stunden leuchten mit Stirnlampen und dann wird es irgendwann hell und so diese Momente von Sonnenaufgang sind einfach und Sonnenuntergang sind einfach magische Momente und ich kann mich jeden Tag wieder daran erfreuen, obwohl ich es eigentlich jeden Tag sehe, aber es ist der Wahnsinn. Und so dieses immer draußen sein. Und ich bin jemand, ich bin extrem gern auch einfach in so Touren unterwegs, wo ich in der Wand schlafen muss, wo ich biwakieren muss, wo ich einfach draußen einfach überleben muss. Wo eigentlich, du hast nicht viel, du hast einfach nur deine Matte und deinen Schlafsack und damit funktioniert es auch. Und viel mehr braucht es auch nicht.
Toll, viel mehr braucht es auch nicht. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Lieben Dank, liebe Caro. Und natürlich vielen, vielen Dank, Jana, und auch an die EOFT-Tour oder EOFT, das T steht für Tour. Schaut euch gerne mal um auf der Website eoft.eu. Da gibt es die entsprechenden Termine der Tour. Caro ist mit einem Film vertreten, Jonas Deichmann und viele andere mehr. Vielen, vielen Dank und einen wunderbaren Abend euch allen. Dankeschön. Macht es gut.
Ciao.
Dankeschön. Tschüss.